NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Dass Martin Luther Judenhass predigte, ist heute hinlänglich bekannt. Doch in der deutschen Geschichte blieb es nicht nur bei Worten. Die Nationalsozialisten beriefen sich bei ihren Verbrechen, Kennzeichnung der Juden, Unterdrückung ihrer Lehre, Abbrennen von Synagogen, auch auf den Reformator. Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen, 1543 verfasst, spielte dabei eine Rolle. Heute steht dieser Text im Fokus von Diskussionen über den Reformator, und zwar sowohl von christlicher als auch von jüdischer Seite. Das war nicht immer so. Der evangelische Theologe Christian Wiese, Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, hat darauf hingewiesen, dass es vor allem im 19. Jahrhundert eine sehr positive Luther-Rezeption seitens jüdischer Historiker, Philosophen und Rabbiner gab. Herr Wiese, worauf bezogen sich Juden, wenn sie Luther alles in allem als positiv auch für die jüdische Emanzipation bewerteten?
Es gab eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, und das ist insbesondere auch der nichtjüdische Aufklärungsdiskurs über Martin Luther, der Luther eben für Modernisierung von Religion und für die Gedanken von Gewissensfreiheit, Toleranz, Gedankenfreiheit in Anspruch genommen hat.
Die jüdische Seite hat es dann einfach so übernommen?
Sie hat es zunächst mal unkritisch übernommen, aber dann auch sehr bewusst eingesetzt. Nämlich um anderen Tendenzen entgegenzuwirken, die Luther für eine andere, viel nationalere, zum Beispiel in der Romantik, eine nationalere Deutung und dieser Deutung entgegenzuhalten.
Nahm man denn Luthers antijüdische Schriften zu der Zeit überhaupt nicht wahr?
Das war nicht das, woran jüdische Gelehrte in dieser Zeit tatsächlich interessiert waren, wenn sie an Luther gedacht haben, sondern ganz andere Dinge, wie zum Beispiel seine Rolle als Übersetzer der hebräischen Bibel, die ganz positiv bewertet wurde. Erstmal vor allem deswegen, weil man damit begründen konnte, dass auch der jüdische Geist, wie man damals immer sagte, ein Teil des europäischen und des deutschen Geistes sei. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, und das war für die Reformbewegung besonders interessant, dass Luther es geschafft hat, eine Religion tatsächlich zu modernisieren und trotzdem ihre Identität aufrechtzuerhalten. Also rituellen Ballast abzuwerfen, Ideen, die überkommen waren, abzuwerfen und eine moderne Religion daraus zu formen. Und das konnte man sich als Vorbild für eine gleichsam jüdische Reformation vorstellen.
Muss man verallgemeinernd dann sagen, dass alle namhaften Reformjuden aus dem Bedürfnis auch nach gesellschaftlicher Integration und nach Reformation der eigenen Religion quasi die protestantisch verherrlichende Sicht auf Luther übernahmen?
Nur zum Teil. Das differenziert sich aus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo sich die Reformbewegung dann sehr stark mit dem Protestantismus der damaligen Zeit auseinandergesetzt hat. Und dann gibt es im Grunde genommen zwei oft ganz konträre Interpretationslinien. Also Hermann Cohen zum Beispiel, eine ganz berühmte Identifikationsfigur der späten Reformbewegung und Philosoph, konnte Luther enorm positiv bewerten und auch eine Verbindung von Deutschtum und Judentum gerade im Geiste Luthers sich vorstellen.
Also der sah ihn quasi als Held.
Er sei ihn als Held, aber nicht unbedingt als historische Figur mitsamt den Schwächen und auch mitsamt der Judenfeindschaft, sondern seine Idee und die Idee der Reformation, die Gewissensfreiheit, die Gedankenfreiheit, das ist die neue Errungenschaft der Reformation.
Und was sagten die anderen? Also zum Beispiel ein Schüler von Hermann Cohen war doch Leo Beck. Wie stand denn Leo Beck zu Luther im 20. Jahrhundert dann?
Ja, Leo Beck hat eine ganz negative Deutung Martin Luthers vorgelegt. Für Leo Beck war der Protestantismus und insbesondere der lutherische eine Verkörperung einer Religion der Innerlichkeit, die keine politische, keine ethische Verantwortung übernimmt, sondern das alles der weltlichen Obrigkeit überlässt. Und insofern deutet er Luther eigentlich als eine Figur, die sich von den jüdischen Ursprüngen des Christentums entfernt habe und das nicht zum Besten des Christentums. Das ist wirklich eine sehr, sehr konträre Interpretationen, und diese beiden Stränge gehen auch gar nicht aufeinander ein, sondern die existieren gleichsam nebeneinander. Man kann das schon früh im 19. Jahrhundert feststellen, wenn man sich anschaut, wie zwei Konvertiten zum Protestantismus, Heinrich Heine und Ludwig Börne, genau diese gleiche Gegenüberstellung schon verkörpern.
Börne war ein großer Gegner von Luther.
Ja, genau. Für ihn war wirklich Luther die Verkörperung des deutschen Obrigkeitsgehorsams.
Und Heine hat ihn idealisiert?
Er hatte ihn sehr stark idealisiert, weil er auch diese aufklärerische Deutung Luthers vertreten hat und hat besonders den Akzent gesetzt, dass diese Übersetzung der hebräischen Bibel in die deutsche Nationalsprache eine Verbindung schafft zwischen jüdischem und protestantischem Geist. Und das war für ihn auch persönlich wahrscheinlich eine ganz entscheidende Geschichte.
Wie fruchtbar sind die jüdischen Perspektiven des 19. Jahrhunderts auf Luther für heutige Diskussionen über sein Werk?
Was es für die heutige Diskussion austrägt, ist, glaube ich, vor allem eine Differenzierung. Es ist wichtig, weil sonst die Diskussion einseitig auf eine protestantische Wirkungsgeschichte Luthers geht oder auf eine politische Wirkungsgeschichte, die dann eine wichtige Stimme, nämlich die jüdische, einfach ausblendet.
Das war der evangelische Theologe Christian Wiese, Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Bei uns geht es gleich um eine ungewöhnliche muslimisch-jüdische Wohngemeinschaft in Berlin, die ein Zeichen setzen will. Im Anschluss wird Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Rund 60.000 Dokumente aus dem Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Areusen sind seit Mittwoch im Internet einsehbar. Es handele sich um Originalquellen über Todesmärsche und über den Kindersuchdienst sowie Abbildungen mehrerer tausend persönlicher Gegenstände von KZ-Gefangenen, sagte Direktorin Rebecca Böhling bei der Vorstellung des Internetauftritts. Insbesondere bei den abgebildeten Gegenständen erhoffe sie sich, dass diese so zu ihren rechtmäßigen Besitzern oder deren Nachfahren gelangen. Der Internationale Suchdienst ist ein Archiv- und Dokumentationszentrum über NS-Verfolgung und die befreiten Überlebenden. Die Honorargeneralkonsulin und Unternehmerin Regine Sixt ist mit dem Theodor-Lessing-Preis der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hannover ausgezeichnet worden. Sixt werde für ihr tatkräftiges Engagement für den deutsch-israelischen Dialog und die israelische Zivilgesellschaft gewürdigt, teilten die Initiatoren mit. Sixt engagiert sich für mehrere israelische Organisationen, unter anderem für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die aus Bayern stammende Unternehmerin wurde für ihr Engagement im deutsch-israelischen Gespräch bereits in Israel ausgezeichnet. Hamburgs Erzbischof Stefan Heese hat die liberale jüdische Gemeinde der Hansestadt besucht. Bei seinem Antrittsbesuch kam der seit März amtierende Erzbischof mit Mitgliedern des Gemeindevorstands sowie Rabbiner Moshe Navon zusammen. In den Gesprächen ging es auch um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Im Juni hatte Heese bereits die jüdische Einheitsgemeinde und ihren orthodoxen Landesrabbiner Shlomo Bistritzki besucht. Soweit die Meldungen.
Eine Woche lang haben sie als Wohngemeinschaft zusammengelebt, 3 Muslime und 2 Juden. Allen ist ihre Religion wichtig. Von Dialogveranstaltungen in Akademien und Gemeindezentren, die junge Leute selten erreichen, hatten sie genug. Deshalb nutzten sie eine angemietete Ferienwohnung in Berlin-Mitte, um zu zeigen, es geht, obwohl wir nicht befreundet sind und die Beziehungen zwischen unseren Gemeinden manchmal sehr gespannt sind. Die von Muslimen gegründete gemeinnützige Empathie-Gesellschaft hatte die Idee und suchte Teilnehmer, die demonstrativ und mit hoher Internetpräsenz den Alltag teilen. Es gab sogar Schirmherren, nämlich Michel Friedmann, Publizist und Rechtsanwalt, sowie der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir. Wie sich die 5 WG-Bewohner verstanden und wie die Reaktionen waren, berichtet Jens Rosbach.
Kaum hatten die muslimischen und jüdischen Studenten ihre neue WG betreten, gab es einen interreligiösen Aha-Effekt. Der 26-jährige Mohammed sprach nämlich erstmal ein Gebet.
Bedeutet so viel wie, im Namen Allahs sind wir eingetreten, im Namen Allahs sind wir ausgetreten und auf unseren Herrn vertrauen wir. Das ist aus der muslimischen Tradition ein Mitgebet, ein überliefertes, was man sagt, wenn man in das Haus eintritt.
Bei uns gibt es eine ähnliche Tradition, erzählten die beiden jüdischen WG-Genossen David und Daniel und berichteten von dem Brauch, an der Tür eine Mesusa anzubringen. Die fingergroße Schriftkapsel soll einem Haus ebenfalls Gottes Segen bringen. Doch kurz darauf entdeckte der 18-jährige Daniel die ersten interkulturellen Unterschiede im Gespräch mit Abdulsalam, einem 26-jährigen Türken.
Wir haben angesprochen, ob das jetzt okay wäre, wenn wir jetzt hier mal 1-2 Bier trinken einmal. Und Abdulsalam hat uns halt gesagt, dass er persönlich das nicht mag und er hätte das lieber nicht in seiner Umgebung. Und David und ich haben das dann so akzeptiert und toleriert.
So ganz wollten die beiden jungen Juden aber nicht auf ihr Vergnügen verzichten.
Wir sind in eine Bar gegangen.
Was ist koscher und was ist halal? Esst ihr ungeschächtetes Fleisch? Warum stehen Muslime schon morgens um 5:30 zum Beten auf? Fragen über Fragen, die in den folgenden 6 Tagen diskutiert wurden. Dabei ging es auch um Klischees, mit denen beide Seiten aufgewachsen sind. Mohammed erzählte etwa von antisemitischen Stereotypen, die er in seiner Kindheit gehört hat.
Da ist so ein Bild, der reiche jüdische Händler, der versucht, die Gesellschaft auszunehmen. Ich nehme dann nicht einfach so ein Bild auf, sondern versuche wirklich hinter die Fassaden zu schauen.
Bei einem gemeinsamen Ausflug erlebte der 23-jährige David, dass es auch in seinen eigenen jüdischen Kreisen Stereotypen gibt in Bezug auf die andere Religion.
Das ist uns dann auch schon mal aufgefallen, als wir dann am Freitagabend eine Synagoge besucht haben, dass halt die Sicherheitschecks doch ein bisschen ausführlicher gewesen sind, als ich das zum Beispiel gewohnt bin, weil wir halt auch mit Muslimen unterwegs waren. Jedoch glaube ich nicht, dass das wirklich aus religiösen Motiven entsteht, sondern wirklich aus politischen Motiven.
Die Projektteilnehmer gingen tagsüber wie gewohnt studieren und arbeiten. Danach und zwischendurch wurden ganz entspannt Videogames gezockt, Filme angesehen und Ratespiele gespielt. Der Wochenplan sah aber auch viel Ernstes vor. So besuchten die 5 einen Moschee-Gottesdienst und diskutierten im Problembezirk Berlin-Neukölln mit migrantischen Schülern über moderne Judenfeindschaft. Sämtliche Aktivitäten wurden auf Facebook präsentiert. Das Besondere, trotz einer gemessenen Reichweite von 50.000 potenziellen Usern gab es fast nur zustimmende Kommentare. WG-Organisator Shaban Sali, Mitbegründer der Berliner Toleranzinitiative Empathie, war erleichtert. Die sonst üblichen antisemitischen und rassistischen Hasskommentare waren ausgeblieben.
Vielleicht liegt es daran, dass hier die Leute mitmachen, die ein Interesse am Dialog, um Verständigung und Toleranz haben.
Auch innerhalb der WG blieb es friedlich. Aus gutem Grund. Zwar gab es außerhalb der Wohnung eine sorgfältig vorbereitete Diskussion über das brisante Thema Nahe Osten. Doch innerhalb der Wohngemeinschaft waren Politdebatten tabu.
Ich glaube, dass es Juden und Muslimen hier in dieser Stadt gut tun würde, dass sie versuchen, sich hier in Berlin ein bisschen unabhängig von diesem Konflikt Israel-Palästina zu machen.
Shaban Sali hat ägyptische Wurzeln und engagiert sich seit 15 Jahren für eine interreligiöse Verständigung. Der Bildungsexperte ist stolz, dass sich die 5 Teilnehmer am Ende der WG-Woche allesamt als Freunde bezeichneten. Ein Erfolg, auch weil auf spontane Nahostdebatten bewusst verzichtet wurde.
Wir wissen, jeder, der mit dem anderen in eine Wohnung neu zusammenzieht, das hat sowieso genügend Konfliktpotenzial und dann auch das Nahostthema draufzustülpen. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen für die WG.
Wohnen für den Frieden. Über eine jüdisch-muslimische Dialog-WG in Berlin berichtete Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Bei der synagogalen Vorlesung der Heiligen Schrift sind wir am Beginn eines neuen jüdischen Jahres wieder bei der Genesis angelangt. Jüdische Denker sehen im ersten Vers der Tora: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, eine würdige Zusammenfassung der Schöpfungsgeschichte. Dieser Beginn der Tora bedeutet für uns, dass Gott der Anfang, die Ursache und die Grunderkenntnis ist von allem, was existiert. Und Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild und schuf sie als Mann und Frau. Dieser Vers bildet einen Kernpunkt der Anthropologie der Tora. Das heißt, dass jedes Individuum vor Gott gleich bedeutend ist. Die Betonung, dass jedes Individuum einzigartig und als eine eigene Welt unwiederholbar anzusehen ist, gewinnt in unserer Zeit angesichts der Entwicklung der Gentechnologie ein besonderes Gewicht. Wir lesen in diesem Abschnitt auch: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen, denn wenn du davon isst, wirst du sterben. Wie wir wissen, hatte Adam von dieser Frucht gegessen, doch er starb nicht. Er lebte, so die Bibel, noch 930 Jahre. Was führte dazu, dass Gott seinen Willen änderte, fragten sich die Rabbinen. Eva, lautete ihre Antwort. Als das Verbot, die Frucht zu genießen, offenbart wurde, war Adam noch allein. Als er aß, war Eva neben ihm. Und um ihretwillen durfte er weiterleben. An einer anderen Stelle der Exegese lesen wir, mit der Erschaffung der Frau ist der Schabbat, der erste und gleich höchste Feiertag, eingekehrt. Bei der Vertreibung aus dem Paradies nahm Eva den Schabbat mit hinaus in die Welt. Seither kann bei den Israeliten nur eine Frau das Fest durch das Anzünden der Lichter weihen. Sie stellt das Fest, den Schabbat, den Sinn der Welt dar, das Licht Gottes aus dem verlorenen Paradies. Dieser Abschnitt berichtet aber auch über den ersten Mord in der biblischen Geschichte, einen Brudermord. Als Kain und Abel aus ihren Erträgen Opfer darbrachten, bevorzugte Gott das Opfer Abels. Das erregte den Neid Kains. Trotz göttlicher Warnung erschlug er den Bruder. Gemäß den Deutungen unserer Meister versuchte Kain stets, sich der Verantwortung, die Gott bei der Schöpfung in die Hände seiner Geschöpfe legte, zu entziehen. Dies wird deutlich bei der Antwort Kains auf Gottes Frage nach der Mordtat. Du bist doch der Hüter der ganzen Welt. Nicht ich bin der Hüter meines Bruders gewesen. Die Gelehrten werten diese Antwort als eine Haltung, die die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte beibehalten hat, indem sie stets versuchte, die Verantwortung auf Gott abzuwälzen und ihn für ihre Taten verantwortlich zu machen. Dagegen ist es richtiger, als Geschöpfe im Ebenbild Gottes Verantwortung zu übernehmen und stets verantwortlich in der Welt für die Mitmenschen zu handeln.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.